Wenn heute in Deutschland vom tausendjährigen Reich die Rede ist, einmal außerhalb der christlichen Gemeinde, dann verstehen die Menschen meistens darunter so eine dunkle Epoche der deutschen Geschichte. Denn das tausendjährige Reich sollte zumindest so, wie es selbst ausgegeben worden ist, das Zeitalter, das Reich der Nationalsozialisten sein. Die bezeichneten sich ja selbst als das tausendjährige Reich. Es dauerte dann allerdings nur wenige Jahre und war dann zu Ende. Die meisten von uns werden wahrscheinlich heute sagen, glücklicherweise. Ja, das ist sicherlich nicht das, was wir uns so gewünscht haben. Aber da wurde diese Interpretation, dieses Wort ja nur aufgenommen des tausendjährigen Reiches, eigentlich kommt das ja aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar aus einem biblischen Zusammenhang. Das tausendjährige Reich wird erwähnt und zwar einzig und allein in einem Kapitel der Bibel und zwar in Offenbarung Kapitel 20. Das werde ich auch gleich noch vorlesen, aber ehe ich das vorlese, vielleicht der größere Zusammenhang, in dem das dort eingebunden ist. Die Bibel berichtet davon, dass uns eine schwere Zeit bevorsteht, als ganze Menschheit und insbesondere auch als diejenigen, die Christen sind. Langsam wird, so sagt es uns die Bibel, die Stimmung gegenüber überzeugten Christen schwierig. Die Leute sehen das als feindlich an, weil die Christen stören die Welteinheitsbestrebungen, die Welteinheitsreligion, die Welteinheitsethik und Wirtschaft. Da wirken irgendwann überzeugte Christen als Störenfriede. Die machen nicht überall mit und die nicken das auch nicht alles ab, weil sie sich am Wort Gottes festhalten. Und dann entsteht langsam solch eine Strömung, die Bibel nennt das so einen antichristlichen Geist, der entsteht. Antichristlich heißt gegen die Position und Aussagen von Jesus Christus gewandt. Und das hat dann schließlich seinen Höhepunkt in der Zeit, die die Bibel die Trübsalzeit nennt. 7 Jahre, in denen der Antichrist, also gerade der, der als eine Person dann diesen ganzen Geist gegen Gott repräsentiert, der dann die Macht übernimmt. Aber nicht als einer, der die Menschen unterdrückt, sondern er wird als einer auftreten, der ist glänzend und lächelnd und toll und die Leute werden begeistert von ihm sein. Es ist kein Gewaltherrscher, der sich durchsetzt, indem er alle unterdrückt, sondern die Menschen werden ihm zujubeln. Warum? Das lesen wir in der Bibel auch. Es wird jemand sein, der ein Friedensreich verspricht. Der sagt, endlich machen wir einmal Schluss mit Kriegen und Auseinandersetzungen und Ungerechtigkeiten und er wird das ein Stück weit sogar schaffen. Er wird ein Stück weit es schaffen, dass ein Großteil der Welt sich hinter ihn stellt und er dann solch ein Friedensreich aufrichten wird. Die Bibel berichtet uns in der Offenbarung, im Buch Daniel, in den Endzeitreden Jesu und auch von Aussagen von Paulus, die alle in dieselbe Richtung hinweisen, berichten uns davon, dass dieser Antichrist einen religiösen Kompagnon haben wird. Der wird manchmal dann das Tier, der falsche Prophet, hat verschiedene Namen, der jedenfalls ihn unterstützt auf ideologische Art und Weise, der sogar Wunder tun kann, steht da. Und der wird dann den Antichristen beraten, die werden ihr Reich aufbauen und dann wird der Antichrist sein Hauptregierungszentrum, so könnten wir das sagen, in Jerusalem aufbauen. Für mich ist das auch aus heutiger Sicht, wenn ich mal etwas spekulieren darf, auch gar nicht so ganz weit entfernt. Wenn ich da raten dürfte, also wie gesagt, ich lege mich da ja nicht fest, weil ich bin niemand, der in die Zukunft schauen kann. Ich kann nur auf das vertrauen, was Gott uns da mitteilt. Aber ich würde im Moment dahin tippen, dass diese Welteinheitsreligion der Zukunft so eine gemeinsame Aktion von Juden, Christen und Muslime werden wird. Dass es da eine große Einheitsbestrebung gibt und die ist ja beispielsweise in Deutschland schon in vollem Gang. Da gibt es dann das Projekt Weltethos von Hans Küng, das in fast allen Curricula von den Religionsunterrichten in den Bundesländern schon übernommen ist, wo man sagt, wir müssen mehr das Gemeinsame fördern. Wir müssen zeigen, wo Christen, Juden und Muslime doch an einem Strang ziehen. Ich höre das auch immer mehr in evangelikalen Kreisen, dass gesagt wird, lasst uns doch eine große Koalition eingehen. Die Juden lieben Jesus und die Muslime lieben Jesus und wir lieben Jesus auch. Und naja, diese kleinen Unterschiede, ob Jesus nun Gott ist und ob er am Kreuz gestorben ist und ob da Leute verloren gehen, was ist das schon für ein so Unterschied? Lasst uns doch so eine große Koalition machen. Und das wäre die Prognose, die ich da im Augenblick hätte. Das könnte auf sowas mal hinauslaufen, eine Welteinheitsreligion, Juden, Christen, Muslime zusammen. Und was böte sich dann denn mehr an? als Jerusalem, als Sitz dieser neuen Religion zu machen, die Stadt, die schon heute diesen drei Weltreligionen heilig ist. Und dass man sagt, und dann setzt sich da der Antichrist als Repräsentant dieser großen Friedensreligion, dieses großen Friedensreich an diese Stelle. Aber dann sagt die Bibel uns, dass dieses große Friedensreich dann bloß eine Illusion sein wird, dass es eben nicht wirklich Frieden geben wird, sondern an aller Orten Kriege und Auseinandersetzungen, weil das eben doch nur durch Ideologie und durch politische Macht ausgeübt wird und nicht durch Gott, der dahinter steht. Und dann wird das Ganze in einem fürchterlichen Krieg enden und am Ende dieses Krieges, berichtet uns die Bibel, wird Jesus Christus wiederkommen und dann sein Reich aufrichten und dieses Reich wird 1000 Jahre dauern, so sagt uns die Bibel. Und in diesem Reich wird dann das eingelöst, was der Antichrist versprochen hat. Der Antichrist hat versprochen, es wird Frieden sein, es wird Glück sein, es wird wirtschaftliche Prosperität sein und genau das wird dann Jesus Christus umsetzen. Nicht, weil der Antichrist es versprochen hat, sondern weil der Antichrist nur das vorspiegelt, das nachäfft, was Gott eigentlich versprochen hat und was er durchsetzen will. Der Antichrist will durch die Macht des Teufels das durchsetzen, was eigentlich Gottes Sache ist und es wird nicht gelingen, es wird schief gehen. Und wenn der Antichrist gescheitert ist, besiegt durch Jesus Christus, dann wird er sein Reich aufrichten und er wird ebenfalls von Jerusalem aus die ganze Welt regieren. Jesus sagt das, auch Paulus sagt das, dass da noch einmal das Volk Israel, der Überrest aus Israel, so wird berichtet, wenn dann diejenigen letzten Juden, die übrig bleiben werden bei dieser Auseinandersetzung mit dem Antichristen, die werden Jesus Christus sehen, wenn er wiederkommt. Und wir lesen dann, sie werden ihn erkennen, den sie durchstochen haben, lesen wir da. Da ist Jesus mit gemeint. Sie werden erkennen, das ist doch der, wo wir mitverantwortlich waren, dass der ans Kreuz gekommen ist. Na gut, die Römer haben es ausgeführt, aber im Auftrag der jüdischen Obrigkeit der damaligen Zeit. Und dann werden sie umkehren und dann wird ihr Überrest aus Israel gläubig werden. Sie werden auch Christen werden, gläubig werden. Und dann wird Jesus mit ihnen und mit den gläubigen Christen eine Zeit des Glücks, des Friedens, eine Weltregierung aufbauen, deren Hauptstadt dann Jerusalem sein wird. Aber ein friedliches Jerusalem, ohne Auseinandersetzung zwischen Muslimen und zwischen Christen und Juden und sonst irgendwas, weil dann gibt es ja auch gar kein Islam mehr. Dann gibt es auch keinen Buddhismus mehr, dann gibt es keinen Hinduismus mehr, dann gibt es keine andere Ideologie mehr, weil alle Menschen, wenn Jesus leibhaftig erscheint, gar nicht mehr darum streiten können, gar nicht mehr das in Frage stellen können, dass Jesus der ist, an dem man festhalten muss und der alleine die Erlösung bringt. Nun, an dieser Stelle, also das ist der größere geschichtliche Zusammenhang, den die Bibel uns nennt, und an dieser Stelle möchte ich jetzt die relevante Stelle vorlesen aus der Offenbarung, aus Kapitel 20, was wir da denn lesen über das tausendjährige Reich und was da stattfinden wird. Also, Offenbarung, Kapitel 20. Und ich ist hier Johannes mit gemeint, Johannes der Jünger Jesu, der zu diesem Zeitpunkt auf der Insel Patmos im Mittelmeer vor Ephesus, also Ephesus, heutiges Griechenland, da gibt es eine Insel vorne vor, die heißt Patmos und da wurde Johannes hin verbannt im hohen Alter und da hat er diese Vision bekommen, die er aufgeschrieben hat, sodass wir sie heute lesen können. Also und ich, Johannes, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte die Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vorbei sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, noch das Mahlzeichen, weder auf ihren Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, und das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und die Toten des Totenreiches gab die Toten heraus, und die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, jetzt möchte ich einmal Stück für Stück durch den Text gehen und einige Dinge erklären, die vielleicht nicht auf den ersten Blick gleich so ganz deutlich werden. Also zuerst einmal lesen wir, dass Johannes einen Engel sieht. Dieser Engel kommt vom Himmel herunter und dann steht er als ein Schlüssel für den Abgrund und eine große Kette. Hier fällt uns gleich auf, dass die Texte der Offenbarung nicht immer ganz einfach zu verstehen sind, weil wir nicht immer ganz deutlich sagen können, was darin bildlich gemeint ist und was darin jetzt wörtlich gemeint ist. Also wörtlich meine ich buchstäblich. Manchmal werden eben Bilder gemeint, die etwas ausdrücken sollen, wofür Johannes einfach die Worte fehlen. Ganz häufig schreibt er deshalb auch, das ist wie. Und dann merken wir, das ist ein Vergleich. Und genauso sehen wir hier, gleich wird der Teufel beschrieben, da wird nicht einfach gesagt, der Teufel, da wird dann gesagt, der Drache. Ja, was ist es denn jetzt? Ist es ein Drache, ist es eine Schlange, ist der Teufel, was ist das denn? Und da merken wir, ja, das sind eben verschiedene Bilder, die benutzt werden für ein und dasselbe Wesen. Und diese Bilder haben immer eine besondere Bedeutung, die dahinter steckt, die gebraucht wird. Und genauso mit dem Schlüssel. Wenn vom Schlüssel die Rede ist, dann ist damit gemeint, die Kompetenz, etwas entscheiden zu können oder jemanden Einlass zu gewähren oder eben Einlass zu verwehren oder jemanden an einen bestimmten Ort zu verbannen. Das ist mit dem Schlüssel meistens gemeint. So wird von dem Schlüssel ja auch geredet, die katholische Kirche spricht dann davon, Petrus habe zwei Schlüssel, vielleicht ist Ihnen das mal aufgefallen, dass auf dem Wappen des Papstes sind dann auch immer zwei Schlüssel, die sind so über Kreuz. Und das soll eben heißen, er hat die Schlüssel aufzuschließen, das Himmelreich, und abzuschließen, für wen er will. Das ist natürlich nicht biblisch, neutestamentlich, denn die Schlüssel, jemanden ins Königreich zu lassen, hat nicht Petrus, sondern hat alleine Jesus Christus. Er kann entscheiden, wer in der Ewigkeit bei Gott ist und wer nicht. Und hier gebraucht Gott einen Engel, um den Teufel in den Abgrund einzuschließen. Dieser Begriff Abgrund kommt in der Bibel mehrfach vor und in den meisten Fällen meint er einen Ort ganz weit von Gott entfernt. Wahrscheinlich ist es auch der Ort, von dem wir später lesen, dieser Feuersee, der damit gemeint ist. Auf jeden Fall ist es so, dass der Teufel für diese 1000 Jahre, in denen Jesus regiert, unschädlich gemacht wird. Hier wird dann auch gesagt, er wird mit einer Kette gebunden. Ich glaube, dass es noch etwas ganz anderes ist, was nur der Johannes nicht richtig beschreiben kann, was den Teufel unschädlich macht. Und das wird hier mit Kette ausgedrückt. Warum glaube ich das? Nun einfach deshalb, weil der Teufel wird uns in der Bibel als Geistwesen bezeichnet. Ein Geistwesen, wahrscheinlich etwas Ähnliches wie ein Engel, aber der auch den Ort wechseln kann, der unsichtbar ist. Wie will man solch ein Wesen mit einer Kette binden? Es geht ja materiell gar nicht, sondern das ist irgendetwas anderes. Aber uns soll ausgedrückt werden, er ist sicher verwahrt, er kommt da nicht mehr heraus. Und wenn er gebunden ist, dann kommen die Menschen auch nicht mehr auf dumme Gedanken. Häufig ist das so, wenn wir sündigen, wie die Bibel das nennt, wenn wir Dinge tun, die falsch für uns sind und auch aus der Sicht Gottes falsch sind, dann steckt da letztendlich die Versuchung des Teufels dahinter, der die Maßstäbe der Welt, in der wir leben, verdreht hat, der falsche Ideologien und Religionen in die Welt hineingeschickt hat, die die Menschen verführen und der es manchmal auch schafft, uns auf dumme Gedanken zu bringen. Und wenn diese Versuchung nicht mehr da ist, dann sind die Menschen viel offener länger auf Gott zu hören, dann merken sie, das, was er sagt, ist nicht nur Einschränkung unserer persönlichen Freiheit, du darfst das nicht, sondern in Wirklichkeit ist es eine riesige Befreiung. Übrigens gerade dieser Vorwurf, Gott würde uns einschränken durch seine Gebote, finde ich manchmal etwas belustigend. Und zwar belustigend deshalb, weil viele Leute stöhnen darüber und sagen, ah, Christsein ist so schwer und da sind so viele Gebote, die man einhalten muss. Wenn wir mal alle Gebote des Alten und Neuen Testaments zusammenzählen, selbst die, die wir als Christen heute gar nicht mehr einhalten müssen, dann kommen wir auf knapp über 600. Und jetzt könnten wir sagen, oh, 600, wahnsinnig viel. Ja, aber wie häufig beschweren Sie sich über den Staat, in dem Sie leben? Wissen Sie, wie viele Gebote, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen es in Deutschland gibt, nur staatlicherseits, also Landesverordnung, Kommunalverordnung, Bundesverordnung, EU-Verordnung, an die Sie sich zu halten haben? Wahrscheinlich haben Sie bisher noch nicht viel darüber nachgedacht. Sie können gerne im Internet mal nachforschen, dann werden Sie schnell auf die Zahl kommen. Es sind 100.000. 100.000 Gebote, Verordnungen, Bestimmungen, nach denen müssen Sie sich richten. Von den Fliesen in der Küche, wie die aufgebaut werden müssen, über die Höhe Ihres Hauses, über die Pflanzen an der Straße, über das Kehren des Schnees, alles geregelt in Deutschland. Also, wenn jemand sich nicht täglich aufregt über 100.000 Gebote in Deutschland, dann weiß ich nicht, warum er sich aufregt über 600 Gebote in der Bibel. Also, damit fahren wir doch noch günstig, oder? Das ist dann doch eine Kleinigkeit. Also ich weiß nicht, ob Sie das dann ermutigt, wenn Sie jetzt demnächst in der Bibel lesen, dann sagen Sie, Halleluja, so wenig Gebote, so viel Freiheit in der Bibel. Ich kann so viel machen, was Gott mir offen lässt. Da wird nicht jedes Detail geregelt von der genormten Gurke, nicht? Also wie die sein muss und so etwas. Ist hier alles geregelt in Deutschland und alles vorgeschrieben. Ja, wahrscheinlich sagen Sie sich, da haben Sie bisher noch nichts von gewusst. Ja, was wissen Sie, wie viele Ordnungen Sie jeden Tag überschreiten, staatlicherseits, ne? Also manchmal können wir vielleicht froh sein, dass wir das nicht immer so im Blick haben. Auf jeden Fall, wenn wir mal im tausendjährigen Reich sind, wenn der Teufel gebunden sein wird, dann werden wir auch keine Probleme mehr haben, dass wir sagen, oh, wie mühsam ist es, Gottes Gebote zu halten, weil wir plötzlich merken, diese Gebote, die sind zu unserem Schutz aufgerichtet. Die sind dafür da, damit wir uns nicht selbst Schaden antun und anderen Menschen. Und plötzlich ist es leicht, denen zu folgen, weil wir merken, super, Gott, dass du uns das gegeben hast. Endlich wissen wir, wie es richtig laufen muss. Und das wird passieren, wenn der Teufel hier gebunden wird und in diesen Abgrund hineingeworfen wird. Und da steht dann verschiedene Titel des Teufels. Als erster wird gesagt, der Drache. Also Drachen kennen wir heute ja meistens eher aus Märchen. Das sind dann irgendwelche schuppigen großen Tiere, fast wie Dinosaurier, die Feuer spucken und dann irgendein Prinz gegen sie kämpft. Das sind natürlich Fantasiegebilde. Aber mit Drache ist gemeint, und das war schon immer so in den Überlieferungen der Völker, Drachen werden dargestellt als sehr mächtige, starke Tiere, als gewalttätige Tiere, als Tiere, die andere vernichten und man kaum eine Chance hat, die zu besiegen. So werden Drachen dargestellt. Und das wird hier für den Teufel benutzt, als Bild dafür. Er ist der Drache, also er ist derjenige, der den Menschen schaden will, wie kein anderes Tier dem Menschen schaden kann, wie keine andere Macht dem Menschen schaden kann. Dann wird gesagt, er ist die Schlange. Was ist damit gemeint? Das wissen die meisten von uns, die die Bibel lesen, natürlich gleich. Damit ist gemeint, wie er Adam und Eva im Paradies verführt. Denn da nimmt der Teufel die Gestalt einer Schlange an, spricht durch sie und verführt Adam und Eva und bringt diese ganze Abwendung von Gott ins Rollen. Dass die Welt so ist, wie sie heute ist. Das ist ja auf den Teufel zurückzuführen, der Adam und Eva verführt hat und sie dann sich gegen Gott gestellt haben, selbst zu sein wollten wie Gott und dann all das dadurch geschehen ist, wie wir das heute haben. Also der zweite Titel, ne? Drache, Schlange. Und dann stehen hier zwei weitere Begriffe, eben der Teufel und der Satan. Das könnten wir noch deuten, das ist der große Durcheinanderbringer, der damit gemeint ist. Derjenige, der gegen Gott opponiert, der Feind Gottes, der ist damit gemeint. Und hier sind vier verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Person. Denjenigen, der vor Urzeiten sich von Gott getrennt hat. Wir wissen nicht genau wann und nicht genau wie. Wir haben in der Bibel nur Andeutungen davon. Aber der gegen Gott kämpft und versucht, möglichst viele Leute gegen Gott zu mobilisieren. Andere Engel, die dann die Dämonen geworden sind. Und dann eben auch Menschen, die von Gott abfallen sollen, der eigentlich es nur gut mit ihnen meint. Das ist also das Erste, was Jesus tun wird durch diesen Engel, wenn er sein Reich antreten wird. Und dann lesen wir, dass er 1000 Jahre da fest versiegelt ist und dass er die Völker, dass er die einzelnen Menschen nicht mehr verführen kann, bis dann er am Ende steht hier nochmal für kurze Zeit losgelassen wird. Das lesen wir dann auch im Weiteren, nämlich ab Vers 7, dass der Teufel noch einmal freigelassen wird nach 1000 Jahren. Und jetzt können sich manche die Frage stellen, ja warum denn? Und eine hundertprozentige Antwort darauf kann ich nicht geben. Mir ist es am plausibelsten, dass das nochmal so eine Art Prüfung ist, bevor dann das endgültige Reich Gottes besteht. Stellen wir uns einmal vor, wir würden jetzt 1000 Jahre lang in einem Friedensreich leben. Wir würden daran gewöhnt sein, naja, Jesus ist der Chef, der sagt alles richtig, auf den hören wir. Dann könnte es sein, dass bei vielen Leuten sich so eine Art Tradition eingeschliffen hat. Dass es gar nicht mehr die tiefe eigene Überzeugung ist. Wenn dann noch Kinder geboren werden, könnte es sein, dass Kinder da aufgewachsen sind und haben nie Versuchung vom Bösen erlebt. Und ich glaube, dass am Ende soll noch mal so eine Art Prüfung sein. Willst du wirklich zu Jesus gehören? Stellst du dich wirklich auf die Seite Gottes? Und dafür ist es nötig, dass der Teufel noch mal freigelassen wird. Damit er dem Menschen noch mal die Möglichkeit gibt zu entscheiden, willst du jetzt mit Gott leben oder willst du doch nicht mit Gott leben? Und ich habe den Eindruck, das ist genau das, was hier am Ende passiert. Nachdem es 1000 Jahre Frieden gibt und Glück gibt und Zufriedenheit gibt, dann kommt plötzlich wieder der Teufel frei und die Menschen, die dann leben, müssen nochmal sich entscheiden, wollen sie auf die Seite Gottes stehen oder wollen sie sich gegen Gott stellen. Und dann lesen wir ja, wir kommen gleich noch dazu, dass dann der Teufel und alle diejenigen, die sich ihm angeschlossen haben, für immer und ewig von Gott getrennt werden. Und dann steht hier, dass während der Zeit der 1000 Jahre, da ist es nicht nur so, dass der Teufel gebunden ist, sondern dass hier Personen auf den Thronen sitzen. Mit Thron ist hier gemeint, dass sie die Herrschaft ausüben. Und diese Leute, die hier auf dem Thron sitzen, da steht, das sind die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch vor dem Bild und das Malzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand gehabt haben. Also hier sind diejenigen, die in der Zeit der Trübsal, in der Herrschaft des Antichristes, sich nicht dem Antichristen unterworfen haben. Woher weiß ich das? Naja, hier wird ja vom Antichristen geredet, hier wird vom Tier geredet, vom falschen Propheten geredet. Da sind ja die Herrscherfiguren in der Zeit der Trübsalzeit, unter der Herrschaft des Antichristen. Und dann wird hier geredet von dem Zeichen, was sie nicht angenommen haben. Und das ist das Zeichen, was uns vorher in der Offenbarung erwähnt wird, was alle diejenigen, die sich dem Antichrist unterwerfen und seiner Macht an der Stirn oder an der Hand tragen müssen. Und wenn sie es nicht haben, dann können sie nicht mehr kaufen und verkaufen, weil es deutlich wird, dass sie nicht zu dieser Ideologie gehören, dass sie sich dem nicht unterwerfen. Und deshalb wird hier gesagt, das sind diejenigen, die treu an Jesus Christus gehalten haben. Da steht die, die enthauptet worden sind. Dieser Begriff enthauptet muss nicht heißen, dass die alle Kopf ab bekommen haben, sondern das kann auch heißen, die sind einfach hingerichtet worden. Also die Art und Weise der Tötung wird durch das Wort nicht ausgedrückt, sondern das ist so ein Terminus technicus, so ein Fachbegriff für die Tötung eines Menschen vom Staat, nicht, vom Gericht. Und das ist deutlich, hier werden in der Zeit des Antichristen viele Christen einen Märtyrertod sterben. Und die werden jetzt wieder auferweckt und werden auf die Throne in Jerusalem gesetzt und werden mit Jesus Christus regieren, die, die treu in dieser Zeit geblieben sind. Und einige fragen sich jetzt wahrscheinlich, ja, sind wir dabei? Sagt der Text das oder sagt er es nicht? Dieser Text sagt jetzt nicht prinzipiell etwas, ob wir dabei sind, weil es da ja auch noch die Entrückung gibt. Also das ist ja nochmal was ganz anderes, das wird hier gar nicht erwähnt. Die Entrückung, dass Gott vor der Trübsalzeit diejenigen, die zu ihm gehören, in den Himmel hinein entrückt. Aber dieses hier sind Leute, die noch in der Trübsalzeit zu Jesus gehören. Also möglicherweise welche, die dann in der Trübsalzeit sich bekehrt haben, die zum Glauben gekommen sind, was ja durchaus möglich ist. Alle die DVDs, die hier hergestellt werden und Bücher, die bleiben ja bei der Entrückung zurück. Also wenn die Leute unterm Antichristen sind und das alles lesen und hören, dann werden auch einige sein, die sich zu Jesus Christus bekehren und sagen, da gehören wir dazu. Und die werden umgebracht und die werden hier wieder zum Leben erweckt. Die Blutzeugen, die Märtyrer für den christlichen Glauben. Und Märtyrer sind hier nicht wie die islamischen Märtyrer. Die sprengen sich in die Luft, um möglichst viele andere umzubringen. Das hier sind friedliche Märtyrer. Leute, die bereit sind, für Jesus zu sterben und keinem anderen was Böses zu tun. Sondern sie werden hingerichtet, weil sie Liebe anderen Menschen gegenüber üben, weil sie sich Jesus anschließen und nicht, weil sie irgendetwas Böses getan haben. Und die werden in diesen 1000 Jahren mit regieren. Dieses Malzeichen, da gibt es ja zahlreiche Spekulationen. Einige werden Sie vielleicht auch kennen. Also mit dem Mahlzeichen, da wird dann häufig auch das Zeichen des Tieres verbunden, die Zahl 666. Und ja, solange ich bisher lebe, so ein paar Jahre und mich damit beschäftige, habe ich schon sehr, sehr unterschiedliche Deutungen gehört. Ich weiß, einige haben dann gesagt, das sei zum Beispiel der Strichcode. Kennen Sie ja so auf Margarine, Butter, Olivenöl, sonst irgendwas, finden Sie ja Strichcode im Supermarkt, nicht die langen Striche. Und ist Ihnen vielleicht mal aufgefallen, da sind erstmal zwei dünne lange Striche, in der Mitte sind zwei dünne lange Striche und am Ende sind zwei dünne lange Striche. Und da sagen manche, das heißt 666 und immer, wenn Sie einkaufen und da den Strichcode kaufen, dann unterwerfen Sie sich dem Zeichen des Tieres. Aber jetzt müssen Sie keine Angst haben, das ist reine Spekulation. Ich halte es auch für Quatsch. Denn noch ist der Antichrist ja nicht sichtbar. Noch sind wir eher in einer Zeit, in der das vorbereitet wird. Noch ist der Strichcode einfach nur Strichcode und nichts anderes. Genauso wie die Zahl 666 ja nur eine Zahl ist. Sie bekommt erst dann die Bedeutung, wenn der Antichrist auftritt und wenn er diese Zahl in irgendeiner Weise für seine Ideologie benutzt. Wir müssen als Christen uns nicht in Angst und Schrecken jagen lassen an Stellen, wo es vollkommen überflüssig ist. Die Zahl 666 ist ja einfach nur eine Zahl. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind ist in der Schule und dann in der Mathematikaufgabe steht dann irgendwann 333 plus 333 ist, und weil Ihr Kind fromm ist, schreibt es 667. Ja, nein, da muss man halt auch die richtige Antwort geben. Und das heißt nicht, dass der Lehrer jetzt der Antichrist ist, weil da 666 rauskommt oder so, sondern das ist einfach eine ganz normale Zahl. Also vor 2 Jahren war es so, da hat mir ein wohlmeinender Christ, ich hoffe, der ist jetzt heute Abend nicht da, aber sonst ja auch nicht schlimm, der hatte mir dann eine ganze Ausarbeitung zugeschickt. Seitenlang hat er dokumentiert und ist durch die Supermärkte gezogen und hat überall fotografiert, wo etwa 6,66 Euro kostet. Und das hat er dann fotografiert und gesagt, das ist vom Antichristen. Und weil er gesagt hat, der Antichrist, der ist ganz klug, deshalb macht er das manchmal auch so, dass er das auf den Kopf stellt. Und dann ist es 9,99 Euro. Also überall, wo 9,99 Euro steht, das ist auch verkappt, der Antichrist, alles nur auf dem Kopf. Und dann hat er davor gewarnt und hat gesagt, Michael, du musst die Leute aufmerksam machen, dass sie in dem Supermarkt nicht mehr kaufen dürfen und in dem, weil da gibt es die Produkte für 9,99 Euro und das ist das Zeichen des Antichrists. Also man kann sich die Welt auch komplizierter machen, als sie ist. Also ich würde sagen, kaufen Sie, wenn es ein gutes Angebot ist, auch für 9,99 Euro. Das kommt mehr darauf an, was Sie dann kaufen und nicht, was der Preis ist, sondern ob das Sie dazu passt. Der Antichrist, wenn der auftritt, dann müssen wir nicht lange rätseln. Da wird ganz deutlich, dass er sich gegen Jesus Christus stellt und dass er die Bibel versucht zu unterdrücken und Christen zu unterdrücken. Und dann dürfen wir uns mit ihm nicht identifizieren. Der Antichrist wird alles brauchen, was wir haben. Der wird wahrscheinlich auch Auto fahren, wenn es noch Autos gibt. Der wird Flugzeug fliegen, wenn es Flugzeuge gibt. Der wird das Internet benutzen, wenn es das gibt. Aber nicht das Internet ist der Antichrist und nicht das Auto, nicht der Flugzeug und nicht das Handy, sondern der wird diese Dinge benutzen. Der wird eine reale Person sein und der wird eine antichristliche Ideologie vertreten und die ist das eigentliche Problem. Und das haben die Christen abgelehnt. Die haben nicht irgendwie eine Zahl abgelehnt. Und manche spekulieren dann auch, naja, wenn jetzt irgendwo der Chip kommt, es wird ja viel diskutiert, irgendein Identifikationschip, dann müssen wir sagen nein. Auch dann müssen wir nicht sagen nein. Solange ein Chip ist, erstmal nur ein Chip. Der Antichrist wird irgendwann irgendeine Technik benutzen, was es auch immer sei. Manche sagen auch, ich habe jetzt neulich eine Predigt gehört, hat einer gesagt, ja, die Bibel sagt uns doch schon, es wird der Chip kommen und der wird uns eingepflanzt. Frage ich ihn, ja, wo steht das denn? Und es gibt keine einzige Stelle, die von irgendeinem Chip redet. Wir reden von einem Zeichen. Das könnte auch eine Tätowierung sein. Das könnte auch ein Hologramm sein. Das könnte vielleicht auch eine Technik sein, die wir noch gar nicht kennen. Was ganz anderes. Manchmal sind Christen verführt, die gegenwärtig aktuelle Technik in die Bibel hineinzulesen und zu meinen, das stünde da. Das steht da nicht, sondern es steht da, wenn der Antichrist kommt, wird er ein Zeichen in irgendeiner Weise nehmen, irgendwas, was wir nicht genau wissen, noch nicht, was es ist. Es könnte ein Chip sein, natürlich, aber der ist dann gefährlich, wenn der Antichrist ihn gebraucht, nicht vorher. Vorher ist ein Chip einfach nur ein Chip, wie bei einem Götzenbild. Das steht ja im Alten Testament. Der Prophet sagt, euer Götzenbild ist ja nichts anderes als ein Holzklotz. Und das ist so ein Götzenbild, wird es erst, wenn ich da rumschnitze und mich davor niederknie und es anbete. Dann ist es ein Götzenbild, dann sollst du es zerstören. Sonst ist es ein Holzklotz, mit dem kannst du heizen, du kannst dich draufsetzen, der macht nichts. Und genauso auch ein Chip macht erstmal nichts, wenn er nicht gebraucht oder missbraucht wird. Und darauf müssen wir, glaube ich, klar sehen, sie lehnen hier nicht irgendein technisches Gerät ab, sondern sie haben die Herrschaft des Antichristen abgelehnt. Und deshalb sind sie mit bei Jesus und regieren diese 1000 Jahre. Das wird hier, glaube ich, ganz deutlich. Und dann steht, dass die übrigen der Toten nicht lebendig geworden sind. Manche fragen sich ja auch, besonders bei Beerdigungen, wo bleiben nun eigentlich die Toten, die verstorben sind? Und mancher erklärt die zu schnell schon in der ewigen Herrlichkeit oder im Himmel. Also gewöhnlich werden ja in der Kirche manchmal auch Leute in den Himmel gehoben, die da sowieso nie hinkommen werden. Also das erinnert mich immer an einen Pastor, Remmers hieß der, der war im 19. Jahrhundert Erweckungspastor in Norddeutschland. Und der war ein ganz krasser Prediger, würde ich heute so sagen. Und manchmal gebrauche ich das meinen Schülern gegenüber, um zu sagen, so macht es nicht. Der hat in seiner Gemeinde nämlich eine Erweckung ausgelöst, indem er einen stadtbekannten Säufer beerdigen sollte. Und Sie wissen ja, wie das in der Kirche ist. Da wird dann gesagt, unser lieber Bruder und jetzt ist er im Himmel und so weiter. Und damals war es so, dass dann der Sarg in der Kirche stand und die ganzen Angehörigen ringsherum. Und dann war alles still. Sie erwarteten, dass der Pastor Remmers jetzt mit seiner Predigt anfing. Und dann ging er zum Sarg, klopfte an den Sarg und sagte dann, der brennt schon. Ja, was er damit meinte, nicht? Also er ist schon in der Hölle. Das war natürlich gar nicht, was die Angehörigen gerne hören wollten, nicht? Und so. Aber das hat plötzlich allen Menschen in der Kirche die Augen geöffnet und gesagt, oh, es gibt ja nicht nur im Himmel. Nicht? Es kann ja auch sein, dass ich wo ganz anders ende mal. Und ja, also ich würde nicht empfehlen, das so zu machen. Ich habe das auch bisher nie bei einer Beerdigung so gemacht. Würde ich also auch nie empfehlen. Aber manchmal merkt man, dass Gott selbst sowas gebrauchen kann, dass Menschen da zum Nachdenken kommen. Ne? Und hier steht ganz deutlich, hier steht, die Toten sind noch nicht auferweckt. Das heißt, wenn heute ein Mensch stirbt, dann sagt uns die Bibel, dann kommt er ins Totenreich. Und im Totenreich lesen wir, in der Bibel gibt es zwei Abteilungen. Abteilung Gerettete und Abteilung von Gott Getrennte, Verlorene. Und da werden sie aufbewahrt bis zum Tag des Gerichtes. Und wer ist aber erst nach dem tausendjährigen Reich? Hier steht, dass diejenigen, die auferweckt werden, sind die, die zu Jesus gehören, die auch als Märtyrer hier gestorben sind, die werden auferweckt. Aber der Großteil der Menschheit ist noch im Totenreich zu diesem Zeitpunkt. Und hier steht das ja ganz wörtlich, da die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren, wird uns hier ganz deutlich gesagt. Und dann steht, das ist die erste Auferstehung. Und da steht auch, selig, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat, denn über die hat der Tod keine Macht. Das ist ja auch etwas ganz Spezielles, was wir als Christen wissen. Das heißt, wir werden alle sterben müssen. Aber wer hier auf der Erde schon stirbt für die Sünde, der kann in Ewigkeit leben. Wer hier auf der Erde lebt und dann stirbt, ohne Gott zu kennen, der wird dann nochmal sterben. Und hier in diesem Kapitel wird das genannt der zweite Tod. Also nicht der irdische Tod, sondern diese ewige Trennung von Gott, die wird als der zweite Tod bezeichnet. Und die ist für den Menschen endgültig. Und hier wird gesagt, dass diejenigen, die an dieser Stelle auferstehen, diejenigen, die sich nicht dem Antichristen unterworfen haben, diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, dass die nicht in diesen zweiten Tod kommen werden, sondern dass sie mit Jesus Christus regieren werden 1000 Jahre. Übrigens ganz nebenher wird uns hier noch ein wichtiger Hinweis auf die Trinität, auf die Gottheit Jesu gegeben. Denn hier steht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Und wir lesen ja in der Bibel ganz deutlich, dass keiner angebetet werden darf außer Gott. Und der Priester hatte ja die Aufgabe anzubeten. Und hier wird deutlich gemacht, auch Jesus Christus wird angebetet. Später sehen wir auch, er sitzt auf dem Thron, er tut die Bücher auf, lesen wir dann gleich noch etwas später. Und wenn wir dann zum Anfang der Offenbarung gehen, da steht, wer ist würdig, die Siegel zu brechen und das Buch zu öffnen? Und dann haben wir gesagt, das ist nur das Lamm. Und das Lamm ist dann ein Symbol, ein Bild für Jesus Christus, der für die Sünde der Menschen gestorben ist. Also hier ein Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist, weil er göttliche Verehrung durch Priester entgegennehmen kann. Und das finden wir später eben nochmal bestätigt durch Jesus, der auf dem Thron sitzt und die Menschen richtet. Und dann geht es weiter, wenn die 1000 Jahre zu Ende sind, der Teufel wird freigelassen und dann steht, dass von den 4 Enden der Welt die Völker kommen werden. 4 Enden der Welt, dann können wir sagen, ja, was ist denn da gemeint? Norden, Osten, Westen, Süden vielleicht. Damit ist einfach ein Symbol gemeint, das ist sprachlich, meint das überall aus der ganzen Welt. Also das ist heute, sagen wir, noch von allen Enden der Erde oder so etwas. Wobei wir ja wissen, dass die Welt gar keine Enden hat, weil sie ja rund ist. Und genauso ist das ja hier auch. Da ist einfach mit gemeint die ganze Welt. Und dann sind Gog und Magog gemeint. Und der Magog, den finden wir im Alten Testament, das war nämlich ein Enkelsohn von Noah gewesen, der dann seine Herrschaft aufgebaut hat in einem Reich nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres. Und der wird hier nochmal namentlich erwähnt. Nicht er als Person, sondern scheinbar ein Volk, was von ihm abstammt. Und dann gibt es auch noch den Gog. Also irgendwo ein Volk aus dem Norden, von Israel aus gesehen, aus dem Norden, was hier was vom Teufel verführt wird in dieser letzten Zeit nochmal und dann gegen Jerusalem marschieren wird. Hier steht dann ja auch später, sie werden die Heiligen, also das heißt diejenigen, die Jesus Christus folgen, und die geliebte Stadt umzingen und versuchen zu erobern. Die geliebte Stadt ist ein Begriff, der häufiger in den Psalmen vorkommt für Jerusalem. Jerusalem wird dort häufig als die geliebte Stadt bezeichnet. Und von anderen Parallelstellen wissen wir, dass das der Regierungsort von Jesus Christus sein wird und von demjenigen, die mit ihm die Welt in diesen 1000 Jahren regieren werden. Also das heißt, da gibt es nochmal eine Auseinandersetzung und der Gott eingreift. Es gibt jetzt keinen großen Krieg mehr, nicht mehr wie zur Zeit des Antichristen, Trübsalzeit, sondern hier gibt es ein kurzes Aufbäumen all derer, die sich dem Teufel anschließen, verführen lassen. Und dann sehen wir, Gott greift ein und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Das ist übrigens eine Sache, die wir ja ganz häufig in der Bibel finden. Wenn Gott ein eindeutig göttliches Gericht übt, dann ist das ganz häufig das Feuer, was vom Himmel fällt. Sodom und Gomorra kennen wir zum Beispiel, nicht? Wo Feuer vom Himmel fällt als Zeichen des Gerichtes und sie verzehrt werden. Feuer ist häufig ein Ausdruck der Strafe. Wir lesen nachher vom feurigen See. Oder wir lesen ja schon, als Johannes der Täufer auftritt und sagt, nachher wird einer kommen, der wird sie taufen, die Menschen, mit Heiligen Geist und mit Feuer. Und danach wird dann gesagt, das ist ein Entweder-Oder. Also derjenige, der mit Heiligen Geist getauft wird, den bekommt, der bekommt dann nicht die Taufe mit dem Feuer. Denn da steht direkt danach, können wir lesen, denn diejenigen, die einen, er wird dann die Würfelschaufel nehmen, sagt Johannes der Täufer, und dann wird er das Korn rausholen und die Spreu verbrennen. Das ist genau das Gegenüber. Das eine wird verbrannt, Taufe mit Feuer, das andere wird gerettet, die kommen da in die Scheune, nämlich das Korn, was ausgesucht wird und übertragen auf den Menschen, heißt das, die sich Jesus anvertrauen, werden vom Heiligen Geist erfüllt und gehören zu ihm, die das nicht tun, die werden von Feuer gerichtet und deshalb hier auch wieder das Feuer, was vom Himmel fällt und was die Menschen vernichtet. Und der Teufel, der sie verführt hat, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren und sie wurden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der Mitleid hat mit dem Teufel und sagt, ach der arme Kerl, lasst uns den doch auch noch retten. Da gab es auch immer wieder Ansätze dafür. Einer der letzten war ein Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist. Das hieß dann, der Titel war Das letzte Wort hat die Liebe. Haben vielleicht auch einige gelesen. Und da wurde dann gesagt, na ja, am Ende, dann wird auch der Teufel und der Antichrist und alle gerettet. Also wenn ich das hier lese, dann klingt das für mich gar nicht so. Also ich meine, ich habe ja persönlich nichts dagegen. Ich wünsche keinem die Hölle und die ewige Trennung von Gott. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, ach, Augen zu, lassen wir doch mal alle gerettet, nicht alle in den Himmel hinein. Nur jetzt können Sie sagen, zum Pech, ich habe nicht zu entscheiden. Ich meine, Sie haben auch nicht zu entscheiden, sondern Gott entscheidet. Und wenn Gott entscheidet und hier ziemlich deutlich steht, Sie lesen da, Sie wurden gepeinigt und waren in dem Feuersee von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie jemand daraus lesen kann, dass das jetzt einfach nur ein paar Jahre ist. Also wenn ihr einer sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, eigentlich würde doch schon genügen, ewig. Aber hier will er nochmal ganz deutlich machen, dass ewig wirklich ewig ist. Und dann sagt er, ewig, ewig. Ja, und ewig, ewig heißt für mich nicht nach ein paar Jahren zu Ende, sondern es heißt immer und dauerhaft. Und das ist ja gerade das Tragische, was die Bibel uns deutlich macht. Sie sagt eben nicht, na ja, gut, wenn du hier auf der Erde dich nicht für Jesus Christus entscheidest, wenn du dich dann entscheidest, lieber der Verführung des Teufels nachzugehen, dann, na ja, eine kleine Zeit lang gibt es mal ein paar Probleme und du bist ein bisschen dann im Feuersee und dann ist aber auch gut. Sondern sie will uns ja gerade vor Augen führen, dass wir uns hier auf der Erde entscheiden, das heißt Auswirkungen in alle Ewigkeit. Das ist ja das Tragische oder das Besondere oder das Schöne, können wir sagen. So wie der Himmel von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, so ist dieser Feuersee auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dass es da irgendein Ende gibt, steht da nicht im Text. Wir können, wenn wir wollen, darauf hoffen, aber das steht da eigentlich nicht drin. Und wer darauf hofft, dann will ich ja gar nicht sagen, gib das auf, können wir ja immer machen. Nur wir sollten vorsichtig sein, sowas zu äußern, wenn wir nicht wirklich einen ganz deutlichen Bibelvers haben, der uns sowas auch sagt. Hier soll uns, glaube ich, viel eher vor Augen gemalt werden, diese Tragik, diese Auswirkung dessen, wie wir hier auf der Erde entscheiden, was wir tun. Und da merken wir, da müssen wir uns ganz gründlich Gedanken machen, das sollten wir nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, wie das hier erwähnt wird. Und dann kommt das große Völkergericht. Jetzt erstehen auch die Toten auf, so wie Hesekiel das ja ganz ausführlich beschreibt, mit den Feld- und den Totengebeinen, die da alle wieder herauskommen. Das ist dann ja ab Vers 13, und die Toten gaben das Meer heraus und das Totenreich gab die Toten heraus und die erscheinen alle vor dem großen weißen Thron im Himmel. Die Menschen fallen auf das Angesicht und dann wird das Buch des Lebens geöffnet und ein anderes, also dieses andere Buch, was da steht, wird geöffnet und dann werden die Menschen gerichtet. Und hier steht ja ganz deutlich, die Menschen werden nach den Werken gerichtet. Und jetzt meinen manche Menschen, naja, ich bin doch gar kein schlechter Mensch. Ich habe gerade vor kurzem noch jemanden getroffen, schon einen Mann in höherem Alter, und dann, als wir ins Gespräch gekommen sind, hat er mir gesagt, er hat noch nie etwas Schlechtes getan. Da bin ich immer ganz erstaunt, wenn ich solche Menschen treffe. Weil dann denke ich mir, wow, da muss dann Heiligkeit Gottes sein irgendwie, ne? Aber in der Wirklichkeit denke ich das auch nur zum Teil. Zum Teil denke ich mir, irgendwie, ich glaube eher, du siehst nicht realistisch, wer du bist. Also ich würde das von mir nie behaupten. Ich würde schon behaupten, ich bemühe mich, das Richtige zu tun. Ich ringe danach, ich bitte Gott darum, dass er mich vor Fehlern bewahrt. Und häufig erlebe ich, dass er das auch tut. Aber nach wie vor bin ich ein fehlerhafter Mensch. Und das häufig in ganz konkreten Sachen. Da bräuchten Sie ja nur meine Kinder zu fragen. Ja, die würden dann manchmal sagen, oh, hier war der Papa aber zu streng. Oder zwischenzeitlich sagen die Eltern auch manchmal, hier war der Papa zu wenig streng. Also jetzt neulich, da sollte unser Sohn eine Bewerbung fertig machen und ich habe ihm immer wieder regelmäßig erinnert, seit einem halben Jahr. Und schließlich habe ich dann etwas mehr Druck gemacht, darum musste ich bewerben. Und dann sagt er, Papa, du bist ja schuld, warum hast du mich nicht vorher gezwungen? Da denke ich mir, also das gibt's doch wohl nicht. Ich habe ihn immer daran erinnert und jetzt bin ich der Böse, aber aus seiner Sicht, und vielleicht habe ich wirklich einen Fehler gemacht, vielleicht hätte ich ihn wirklich vorher zwingen müssen, statt nur freundlich zu erinnern oder so. Aber letztendlich, wer von uns kann jetzt wirklich sagen, dass er nie einen Fehler macht? Also ich nicht. Und wenn Sie sagen, Sie machen nie einen Fehler, dann würde ich sagen, schauen Sie mal genau hin. Wenn Sie allein nur sehen, ich glaube, im Jakobusbrief lesen wir das, wer etwas Gutes weiß zu tun und tut es nicht, dem ist schon eine Sünde. Ist Ihnen das mal vorgekommen, dass Sie wussten, etwas Gutes zu tun, Sie haben es nicht getan? Zack, schon Sünde, schon falsch. Und wenn wir nach den Werken beurteilt werden, wie das hier steht, dann gibt es bei Gott im Himmel eben nur zwei Urteile. Also da gibt es nicht 5 Jahre Gefängnis, 10 Jahre Gefängnis, 20 Jahre Gefängnis oder so etwas, sondern bei Gott im Himmel vor diesem Gericht wird ganz deutlich gemacht, es gibt nur zwei Urteile, nämlich entweder ewig gerettet oder ewig von Gott getrennt. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, das ist aber ungerecht. Ja gut, aber Sie sind nicht der Gesetzgeber. Manchmal ist es im Staat auch so, ne? Dann finde ich manche Sachen auch ungerecht. Also was weiß ich, manche Steuerzahlungen finde ich ungerecht oder manche Verkehrsbeschränkungen finde ich ungerecht, wo ich denke, hier könnte man doch viel schneller fahren. Aber was gilt denn jetzt? Gilt, was ich als ungerecht empfinde oder das, was der Staat festsetzt? Es ist meistens so, dass was der Staat festsetzt. Also Sie können sagen, ich finde es nicht gerecht, aber das ist dann persönliche Meinung. Und bei Gott ist es genauso. Wenn Sie sagen, Sie finden das ungerecht, klar, das ist dann Ihre Meinung, aber Ihre Meinung wird da nicht zählen. Dann können Sie sagen, ja, das akzeptiere ich aber nicht. Aber Sie werden gar nicht gefragt, ob Sie akzeptieren oder nicht. Das muss dann, Sie müssen, Sie können gar nicht anders. Und genau das ist ja das, wo wir herausgefordert werden müssen. Und in die Ewigkeit zu Gott kann nur der Mensch kommen, der nie in seinem Leben irgendetwas Falsches gemacht hat. Nichts. Der kann zu Gott kommen. Es geht eben nicht so, dass wir sagen, hier ein bisschen Böses und da ein bisschen Gutes und das Ganze wiegt sich auf und irgendwann ist es hinterher neutral. Nein, denn für das Gute, das ist ja aus Gottes Sicht selbstverständlich, da bekommen wir keine Belohnung, sondern für das Böse werden wir bestraft. Und das wiegt sich nicht auf durch das Gute. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal sind ja so Bilder aus dem Alltag, die uns dann eine Hilfe sein können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie mal gebüßt worden sind von der Polizei wegen Verkehrsunregelmäßigkeiten. Was weiß ich, haben eine rote Ampel überfahren. Oder Sie sind zu schnell gefahren. Ne? Manchmal passiert das ja auch, ohne dass man es will. Ne? Also, dass Sie einfach ein Schild übersehen oder so. Aber ist egal. Und dann bekommen Sie irgendwann einen Brief und da steht drin, Sie müssen so und so viel zahlen. Wenn Sie es schon mal erlebt haben, werden Sie es wissen, es ist meistens ein kleines Foto mit drin, ne, so, und da können Sie sich dann auch noch erkennen und dann steht das Datum, Uhrzeit, alles Mögliche, wo Sie da gewesen sind und dann steht so und so viel Zahlen, wissen Sie. Ich meine, Sie können es doch mal probieren, schreiben Sie der Polizei zurück und sagen, ja, ich gebe zu, ich bin da zu schnell gefahren, aber die letzten 20 Mal an dieser Stelle bin ich genau korrekt gefahren. Probieren Sie das mal. Also ich weiß ja nicht, vielleicht erwischen Sie einen freundlichen Polizisten, der sagt, okay, alles klar, Sie müssen nicht bezahlen. Genau darauf hoffen manche bei Gott. Sie sagen, okay, ich habe 10-mal die Wahrheit gesagt und nur 2-mal gelogen, also das wiegt sich auf. Gott, du musst mich akzeptieren. Nur, soweit mir bisher bekannt, ist das weder bei der Polizei so, wenn ich an der roten Ampel anhalte, ist noch nie ein Polizist gekommen, hat mir gratuliert und gesagt, super toll, Sie haben mir angehalten, jetzt gibt es 10 Euro dafür. Also ist mir noch nie passiert. Oder wenn das mich einer dann lobt, weil ich die Geschwindigkeitsbeschränkung eingehalten habe, hat mich auch noch nie mehr gelobt. Nicht? Aber wenn ich sie nicht einhalte, ja dann, oh, das ist natürlich gleich, nicht? Da gibt es dann Probleme. Und dann denken wir, bei Gott läuft das total anders. Bei Gott denken wir, ach, der macht schon die Augen zu. Alles, was wir Gutes getan haben, ja, das Böse wird dann vergessen. Aber das läuft eben nicht so. Sondern das Gute, was wir tun, ist aus Gottes Sicht, ja, das sollst du ja tun, das ist ja das Richtige. Dafür bekommen wir keine besondere Belohnung. Aber das Böse, was wir tun, das, was nicht im Sinne Gottes ist, das steht dann da. Und dafür soll bezahlt werden. Und dann heißt es für all diejenigen, die irgendwann in ihrem Leben etwas Falsches getan haben, die werden ewig von Gott getrennt. Das ist da ganz deutlich. Denn hier steht, nach den Werken. Und es gibt manche Leute, die wollen nach den Werken gerichtet werden. Ich würde Ihnen raten, legen Sie es nicht drauf an, sondern sagen Sie lieber von vornherein, lieber ein bisschen demütig hier, okay Gott, ich weiß, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager, ich habe es halt nicht so gut, vielleicht mein Nachbar ist noch der größere Versager, nicht? Dann fühlt man sich schon ein bisschen besser, aber vor Gott heißt das trotzdem verloren gehen. Also da kommt es dann letztendlich nicht drauf an. Da kann der eine sagen, gut, ich habe nur 200 Mal gelogen und der andere 1000 Mal gelogen. Ja gut, das ist dann so, nicht? Aber Strafe gibt es für beide. Und hier gibt es eben nur die Strafe, ewige Trennung von Gott. Und deshalb wird gesagt, nur der, der im Buch des Lebens geschrieben war, derjenige, der kann in die Ewigkeit zu Gott kommen. Und im Buch des Lebens, das ist das Buch, was am Anfang der Offenbarung schon erwähnt wird, da stehen alle diejenigen drin und nur diejenigen, die Vergebung ihrer Schuld durch Jesus Christus bekommen haben. Weil Jesus an unserer Stelle für unsere Schuld sich hat bestrafen lassen, müssen wir nicht nochmal dieselbe Strafe erleiden. Das ist das, was die Bibel uns anbietet. Wenn ich mich mit Jesus Christus identifiziere, wenn ich mit ihm eins werde, wenn ich seine Vergebung in Anspruch nehme, dann stehe ich in dem Buch des Lebens und dann steht da drin, okay, du bist schuldig, aber die Strafe ist schon bezahlt, da ist schon gebüßt. Okay, und 2-mal für dieselbe Strafe muss man nicht bestraft werden, also kannst du in die ewige Herrlichkeit hineinkommen. Das ist das Angebot, was Gott uns macht und das ist das für diejenigen, die im Buch des Lebens stehen. Und wer denn nicht steht, da steht, die werden in den feurigen See geworfen, das ist der zweite Tod. Und da werden sie eben bleiben für alle Ewigkeit, so wie wir uns das hier, wie das hier geschrieben steht. Also das, jetzt das, was wir in der Bibel finden von tausendjährigem Reich. Vielleicht ganz kurz Fragen, die wir uns hier stellen müssen für uns heute. Also wir sind ja noch nicht im tausendjährigen Reich, zumindest glaube ich das nicht. Wobei hier kommen wir schon in eine Schwierigkeit. Es gibt nämlich Leute, die sagen, das tausendjährige Reich, das ist schon da. Wo ich mich natürlich frage, ja bitte sehr, wo ist das denn? Wo regiert Jesus denn in Jerusalem? Wo ist der Teufel denn gebunden? Es gibt doch noch so viel Ungerechtigkeit und Lüge und Betrug in unserer Welt. Aber manche behaupten das, die sagen nämlich, das Zeitalter der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, das ist das tausendjährige Reich. Da würde ich sagen, nee, also das steht so in der Bibel nicht drin. Und wie gesagt, diese Beschreibungen, die wir gerade gelesen haben, ja, wo sind die denn zu beobachten? Sind die für Jesus Christus gestorben, sind denn schon auferstanden? Regieren die schon in Jerusalem? Ist der Teufel schon gebunden? Da müssen wir sagen, nein. Manche sagen auch, das Ganze sei bloß symbolisch zu verstehen. Diese 1000 Jahre seien gar keine 1000 Jahre, sondern das sei irgendein mythologisches Zeitalter der Zukunft. Hier würde ich aber sagen, schauen Sie nach in der Bibel, immer wenn von einer Jahreszahl geredet wird und eine konkrete Zahl genannt wird, also 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, dann sind immer ist das wörtlich gemeint. Wenn ein Symbol gemeint ist, dann wird so gesagt, der Tag des Gerichts. Oder der Tag der Gerechtigkeit oder des Zorns oder sonst irgendwas, dann ist nicht genau unbedingt immer ein Tag gemeint, dann ist manchmal auch eine Zeitepoche mit gemeint. Aber wenn konkrete Zahlen Angaben sind, dann sind da immer ganz konkrete Jahre mit gemeint. Also wenn gesagt wird, im 30. Jahr Jesu, da kam er nach Jerusalem oder nach 3 Jahren ist Paulus aus der Kerker in Caesarea befreit worden, dann ist das keine symbolische Zahl, das ist eine ganz konkrete Zahl. Und in diesem Abschnitt haben Sie vielleicht gelesen, wenn ich richtig gezählt habe, mindestens 4-mal wird erwähnt und nach 1000 Jahren und in 1000 Jahren und 1000 Jahre. Also es wird so häufig erwähnt, das klingt für mich gar nicht nach einem Symbol, sondern nach einer ganz konkreten, festen Zahl, nach einem festen Zeitablauf. Und deshalb würde ich diese Auffassung nicht vertreten. Also Leute, die das als Symbol sehen, da frage ich mich, woher holt man das? Ich glaube, das kommt eher dahin, man kann es sich nicht vorstellen. Da muss ich sagen, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Jesus auf der Erde regiert und dass der Teufel gebunden wird, weil ich das ja nie erlebt habe. Aber die Bibel will uns ja gerade von etwas beschreiben, was wir noch nie erlebt haben. Wenn Gott nur die Möglichkeit hätte, die wir hier auf der Erde haben, ja, was wäre dann Besonderes dran? Dann können wir das ja auch selbst machen. Manche wollen ja auch gern das Reich Gottes hier auf der Erde aufrichten, aber meistens endete das in Ungerechtigkeit und Blut und Unterdrückung. Das war im Kommunismus so, da wollte man das Reich Gottes aufrichten, säkular, ohne Gott. Das glückliche kommunistische Reich hat nicht geklappt. Manchmal gab es auch Fromme, wie die katholische Kirche im Mittelalter, die das Reich Gottes aufrichten wollte mit Feuer und Schwert. Und das war auch nicht so schön. Also deshalb überlassen wir das lieber Gott und das kommt noch und ich bin überzeugt, es wird ein wortwörtliches tausendjähriges Reich, auf das wir uns vorbereiten sollten. Das ist also ein erster Hinweis, wo ich herausfordern will, wenn Sie in der Bibel lesen, versuchen Sie nicht zu viele Symbole in die Bibel hineinzulesen, wenn das nicht ganz deutlich welche sind, sondern ich würde dafür plädieren und auch Sie herausfordern, wenn Sie in der Bibel lesen, wenn es irgend möglich ist, nehmen Sie die Sache wörtlich, so wie es da steht. Nur wenn der Text selbst es ganz deutlich macht, dass das ein Bild sein muss, dann nehmen Sie das auch als solches. Das wird ja manchmal auch klar, dann wird das einfach aus dem Zusammenhang schon ganz deutlich. Aber wenn es nicht so ist, nehmen Sie die Bibel wörtlich. Ich glaube, so ist sie in erster Linie gemeint, sonst drückt Gott es anders aus. Diejenigen, die sagen, wir sind jetzt die großen Theologen und wir wissen, das heißt alles was total anderes, seien Sie dann erstmal skeptisch und hören Sie lieber dreimal zu. Meistens wissen diese Leute auch nicht viel mehr als Sie, wenn Sie in der Bibel lesen. Sie können das nur besser vorbringen. Und da vertrauen Sie Gott, der wird Ihnen durch den Heiligen Geist das Wort Gottes aufschließen. Und das ist das wichtigste Werkzeug, um die Bibel zu verstehen. Und den Heiligen Geist hat jeder bekommen, der gläubiger Christ geworden ist. Und bei einigen schwierigen Stellen, wo Sie nicht weiterkommen, lesen Sie Parallelstellen, wo dann andere Aussagen mit darüber drin sind. Ein weiterer Punkt, den ich auch Ihnen als Herausforderung mitgeben will, rechnen Sie mit der Macht des Teufels. Allein schon, wenn ich das sage, ist das ja in Deutschland ein Tabubruch. Also vom Teufel zu reden ist heute schlimmer, als wenn Sie irgendwo in der Öffentlichkeit über Ihre sexuellen Vorlieben reden. Also wenn Sie heute sagen, ich bin schwul und das ist auch gut so, dann bekommen Sie noch mehr Stimmen für die nächste Bundestagswahl. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich glaube daran, dass es einen Teufel gibt, also dann kommen Sie entweder in die Klapsmühle oder man macht Sie in den Medien fertig. Vielleicht erinnern sich einige daran, da gab es vor 2 Jahren, war es glaube ich, einen riesigen Aufschrei in der christlichen Schule in München, Lukas-Schule. Da hatte der Religionslehrer im Religionsunterricht den Schülern gesagt, es gibt einen Teufel, es gibt eine Hölle. Und dann ist ein Schüler nach Hause gegangen, hat das seinen Eltern erzählt und dann wurde dieser Lehrer verklagt. Weil er nämlich unzumutbar, der Schüler wäre verstört, weil er jetzt von einer Hölle und vom Teufel hört. Und da würde ich sagen, also erstmal auch wie blauäugig, die Kinder heute, die sehen sich im Fernsehen und in Computerspielen Monster an und irgendwelche Sachen, die da zerfetzt und sonst was werden. Und dann sollen die jetzt einen Schock bekommen, wenn man ihnen in Worten sagt, es gibt einen Teufel. Also da werde ich sagen, da muss jemand schon ganz weltfremd sein. Also ich erlebe keinen, der dann total schockiert ist. Vielleicht wäre es aber ja sogar gut, wenn wir total schockiert wären. Denn diese Monster im Computerspiel, die sind ja glücklicherweise nur Fantasie. Aber der Teufel ist Realität. Aber der wird heute in unserer Gesellschaft geleugnet. Wenn Sie heute jemandem das erzählen, ja, dann müssen Sie davon ausgehen, der hält Sie nicht für ganz zurechnungsfähig. Aber die Bibel sagt uns das ganz deutlich. Und im Grunde genommen weiß das ja auch jeder. Ich meine, müssen wir uns doch nur umschauen, wenn wir die ganze Bosheit dieser Welt sehen, die Grausamkeit, die manchmal unvorstellbar ist, wo Menschen in Afrika anderen die Gliedmaßen abhacken, kleine Kinder mit ihrem Kopf an die Wand schlagen, dass da das Gehirn herausspritzt. Ist das menschlich? Nein, das ist dämonisch und teuflisch. Da ist der Teufel dahinter, der die Menschen kaputt macht, der die Menschen innerlich pervertiert. Und das ist eine Realität, die doch jeder wissen muss, wenn er die Augen aufmacht. Und wenn Sie sehen, wie auch heute selbst in Deutschland der Okkultismus grassiert, wie ganz viele Leute sich für okkulte Sachen öffnen, und ich habe in der Seelsorge immer wieder mit solchen Leuten zu tun gehabt, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Spielereien, nicht von irgendwelchen Teenies, die da mal eine schwarze Messe feiern, sondern von Leuten, die wirklich tief im Okkultismus drin sind, dann spüren die Leute das, die können ihnen sagen, ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne, ich kann nicht mehr tun, was ich will, ich kann in der Nacht nicht mehr schlafen, weil ich nur noch Angstzustände habe, weil ich Schweißausbrüche habe, weil ich da irgendwelche Gestalten an meinem Bett sehe. Und natürlich, es gibt Leute, die sehen sowas, die sind psychisch krank. Aber es gibt andere, die sind eben in der Macht des Teufels und die können davon befreit werden. Ich habe erlebt, wie Leute befreit worden sind. Von einem Tag auf den anderen war das vollkommen verschwunden, vollkommen weg, alles ganz anders. Da merken wir, das ist keine psychische Erkrankung gewesen, sondern das war Macht und Einfluss des Teufels, der Menschen kaputt machen will, von Gott wegziehen will, der sie grausam, brutal, rücksichtslos machen will. Und hier möchte ich Sie herausfordern, rechnen Sie mit dieser Macht des Teufels im Alltag, nicht hinter jeder Ecke, das nicht. Aber wenn wir nicht damit rechnen, dann umso leichter fallen wir eben auf die Verführung des Teufels herein. Denn gerade wenn wir nicht mit ihm rechnen, dann können wir ihm auch nicht widerstehen. Und was lesen wir gerade in dem Epheserbrief? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte und Kräfte der Finsternis, sagt uns Paulus da deutlich. Also das heißt, da ist eine geistliche Macht auch um uns herum, die uns von Gott wegziehen will. Wir müssen als Christen keine Angst haben. Wir sollen es aber auch nicht in Versuchung hineinbringen. Und deshalb rechnen Sie mit der Realität des Teufels. Haben Sie keine Angst davor, aber halten Sie sich umso näher an Jesus Christus fest, denn er ist derjenige, der da am besten und meistens Schutz und Sicherheit geben kann. Da, wo Jesus Christus ist, kann kein Teufel sein und keine Macht ausüben. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen erwähnen will, ist, machen Sie sich Gedanken über die Ewigkeit. Sie werden einmal vor diesem großen weißen Thron stehen. Und dann ist die Frage, gehören Sie zu Jesus Christus? Ist Ihr Name im Buch des Lebens aufgeschrieben oder nicht? Alles andere spielt dann keine Rolle. Ob Sie ein bisschen besser sind als XY, ein bisschen besser als der oder jener, spielt dann gar keine Rolle. Entweder sind Sie im Buch des Lebens, weil Sie sich hier auf der Erde entschieden haben, zu Jesus Christus zu gehören, weil Sie sich entschieden haben, an ihm festzuhalten, um Vergebung Ihrer Schuld zu beten, oder Sie werden eben ewig von Gott getrennt und dann werden Sie sagen müssen, ja, das Urteil ist gerecht, ich habe das getan, da wird nochmal alles gezeigt, nicht, hast du das getan, ja, das, ja, dann ist das Urteil klar, ewige Trennung von Gott. Und das ist eine ganz ernste Sache. Also drei Dinge als Herausforderung, solange wir noch nicht das tausendjährige Reich haben. Nehmen Sie die Bibel generell ernst, versuchen Sie nicht alles irgendwie symbolisch übertragen, kulturell oder sonst was zu erklären, sondern nehmen Sie es erstmal so, wie es da steht und bitten Sie Gott darum, dass er es aufschließt. Dann will uns Gott manche Sachen nahe bringen, wo wir ihn erkennen können, eben über das hinaus, was unsere Vernunft uns sagt. Zweitens, rechnen Sie mit der Macht des Teufels, aber stellen Sie sich zu Jesus Christus, dann kann er Ihnen nichts anhaben. Aber denken Sie daran, es gibt diese Macht in dem Universum um uns herum, die uns von Gott wegziehen will, mit Gedanken und Taten und anderen Menschen und verführen will. Stellen Sie sich auf die Seite von Jesus Christus und dann kann da Ihnen nichts passieren. Und drittens, denken Sie an die Ewigkeit, an den großen weißen Thron und daran, dass Sie hier klar Schiff machen, dass Sie sich hier auf die Seite von Jesus Christus stellen, um Vergebung Ihrer Schuld bitten und dann können Sie ein ganz neues Leben beginnen. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch mit Ihnen beten. Wer das will, kann auch gerne mitbeten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du nicht nur derjenige gewesen bist, der einmal hier auf der Erde gelebt hat, gepredigt hat, Wunder getan hat, der zu seinen Jüngern gesprochen hat und von dem wir im Neuen Testament lesen. Danke, dass du nicht nur derjenige bist, der für unsere Schuld gestorben ist, der auferstanden ist und der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, sondern dass du derjenige bist, der als Herrscher einmal wiederkommen wird. Derjenige, der als Richter auf diesem großen weißen Thron sitzen wird und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Derjenige, der aus Liebe zu uns anbietet, heute Vergebung von Schuld zu bekommen. Und zwar gratis, einfach nur, wenn wir uns vor dir demütigen und dir unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Danke dafür. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, indem wir zuverlässige Informationen darüber finden, was du über uns denkst, wie die Zukunft aussehen wird, welche Regeln für unseren Alltag gut sind, nach denen wir uns richten sollen. Danke, Herr Jesus Christus, dafür, dass wir auch wissen, dass du uns Kraft gibst und uns schützt vor allen Angriffen des Teufels, allen Versuchungen, wenn wir treu bei dir bleiben. Und so möchte ich dich bitten für all diejenigen, die heute Abend als Gäste gekommen sind, dass du ihnen das immer wieder deutlich in Erinnerung rufst. Die Zuverlässigkeit deines Wortes, den Schutz vor den Angriffen des Teufels, wenn wir in deiner Nähe sind und das Angebot der Vergebung von aller Schuld, wenn wir dich darum bitten. Danke dafür. Amen.